Kurz vorm Rennwochenende in Shanghai melden wir uns nochmal mit einem kleinen News-Update aus der Formel 1 und natürlich allen voran, wir gedenken Eddie Jordan, der ist leider von uns gegangen mit 76 Jahren. Da sprechen wir drüber, wer das war, für die, die es nicht wissen, und für die, die es wissen, einfach nochmal kurz ein Recap, was er alles geleistet hat. Dann als nächstes, kommen vielleicht die V10-Motoren zurück? Das würde alle Formel-1-Puristen natürlich sehr, sehr freuen. Da sprechen wir drüber. Wir werden ein paar Aussagen von George Russell und Lando Norris unter die Lupe nehmen, was die wahre Leistungsfähigkeit der McLaren angeht. Und wir schauen auch mal auf die Aussagen von Christian Danner. Der hat ja sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, so Richtung Isaac Hutcher vor allem. Der, wir erinnern uns ja, hat ja ein paar Tränen vergossen. Christian Danner war da relativ unempathisch. Grüße gehen raus auch an Alles Racing. Der hat da ein riesen Video drüber gemacht.
Zu Recht.
Gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. War wichtig und richtig. Und damit sage ich, Dave, lass uns loslegen. Wir haben einiges zu besprechen.
Machen wir, auf geht's. Jo. Ja, zunächst, du hast es schon gesagt, die traurige Nachricht des Tages, Eddie Jordan ist von uns gegangen, das hat uns alle natürlich heute getroffen, kurz vor dem China Grand Prix hier. Es war bekannt, er hat es selbst öffentlich gemacht, dass er eine Krebserkrankung bekämpft. Das ganze letzte Jahr über war er da wohl schon am Tun und Machen. Wie es da um seine Gesundheit bestellt ist, hat er allerdings offen gelassen. Er war aber ja sehr involviert in den ganzen Transfer von Adrian Newey zu Aston Martin zum Beispiel. Er war ja Manager von Adrian Newey in diesem Fall. Generell ein großer Geschäftemacher.
Legende der Formel 1.
Eine schillernde Figur.
Kann man ja anders sagen, ja.
Absolut. Und wir können mal ein bisschen abreißen. Wir haben ja beide wahrscheinlich noch Erinnerungen an Eddie Jordan. Ich ohnehin. Ich habe ja, mehr oder weniger seine ganze Formel-1-Karriere zumindest mitgemacht. Ich gucke ja schon so lange Formel 1 und das Jordan-Team war 1991 ganz neu auf der Bildfläche. Ungefähr da habe ich auch angefangen zu gucken. Und dieses Jordan-Team war mehr oder weniger damals oder die ganzen 90er Jahre über im Prinzip sowas wie Red Bull dann einige Jahre später. Also schon
minus das Budget.
Ja, minus das Budget auf jeden Fall, aber wo Jordan war, war irgendwie Party, da war, waren aufregende Sachen auf jeden Fall am Start und Eddie Jordan als Teamchef immer mittendrin, ja, immer irgendwie um den frechen Spruch, nicht verlegen natürlich, ne, er hat selbst Schlagzeug gespielt, legendäre Konzerte mit Damon Hill an der Gitarre gab's da, mehrfach zu begutachten, immer einfach wirklich grad raus und immer im Mittelpunkt, ja, so ein Charakter bei Eddie Jordan. Schillernde Figur mit ganz viel Charisma, aber auch ein knallharter Geschäftsmann. Da so ein bisschen in die Richtung Flavio Briatore, so auch so ein, ja,
harter
linker Hund.
Hund
will ich jetzt nicht sagen, harter, ja, Hund. Aber auf jeden Fall schon Schlitzohr, ja. Mhm. Schlitzohr, aber gleichzeitig immer aufs Business bedacht. Aber Eddie Jordan war auch mehr als das. Er hat ein Team erschaffen, er hat ein Team in die Formel 1 gebracht, das die ganzen 90er Jahre überlebt hat. Das hat ja auch kaum jemand geschafft. Es gab ja Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre unzählige Teams, lauter zwielichtige Gestalten, die dann in die Formel 1 gedrängt sind, sage ich mal. Andrea Moda und wie sie alle heißen, und keines dieser Teams hat irgendwie wirklich lange überlebt. Alle haben dann irgendwelche Sponsorengelder abgegriffen, sind damit irgendwie verschwunden und haben dann einfach alles stehen liegen lassen. Eddie Jordan war definitiv ein Racer. Einer dieser Garagister, wie man sie damals noch genannt hat. Einer vom Schlag wie Frank Williams, der sein eigenes Team aufgebaut hat. Ken Tyrrell fällt mir da ein. Auch Bruce McLaren war so ein Kandidat, die einfach für den Sport gelebt haben, die einfach Racing im Blut hatten. Und daraus ist dann über lange Umwege und viele Höhen und Tiefen das heutige Aston Martin-Team entstanden. Eines der am besten aufgestellten Teams heute. Das alles und noch viel mehr haben wir Eddie Jordan auf jeden Fall zu verdanken. Darf man nicht vergessen. Und was man auch nicht vergessen darf, Sebastian, du erinnerst dich sicher noch an den ein oder anderen Piloten, der für Eddie Jordan gefahren ist in der Formel 1.
Auf jeden Fall.
Da waren mindestens drei Deutsche Legenden dabei, sage ich mal.
Ja, Heinz-Harald Frentzen und die beiden Schumacher-Brüder natürlich, Michael und Ralf Schumacher. Und Ralf Schumacher, der hat auf seinem Instagram-Channel auch schon Video rausgeschickt und seine Anteilnahme bekundet, hat da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, hat auch gesagt, ja, Eddie Jordan, der war im positiven Sinne, hat er gesagt, ein Lebemann, der war immer gut drauf und ja, ich, was man aber auch weiß, der hat auch teilweise Ralf Schumacher unter anderem sehr, sehr hart rangenommen, wenn der mal einen Fehler gemacht hat, aber das ist, wie gesagt, einer von der alten Schule, wie du es gesagt hast, so à la Helmut Marko zum Beispiel, der ist ja auch so ein ganz, ganz eisenharter Typ, aber hat eben
ähnliche
auch eine andere
Generation
Seite.
Auch, ne?
Genau. Ein bisschen jünger als Helmut Marko, der ist ja schon über 80. Eddie Jordan hat es nicht ganz bis zu 80 leider geschafft und man muss auch sagen, er hat zwar ein Leben am Limit sozusagen auf der Hohlspur geführt, aber er hat auch sehr viel Sport gemacht, war topfit eigentlich und es war halt ein Krebsleiden und da kann es natürlich dann leider ganz schnell
machst
gehen.
Machst du nix, ne?
Das ist leider so, aber was man auch weiß, ist eben, er ist so zumindest die Meldung im Kreise seiner Lieben friedlich eingeschlafen, Frau an der Seite, also in der Hinsicht muss man schon sagen, eigentlich im Rahmen dessen noch so schön wie möglich dann seinen Abschied verlebt oder halt abgelebt sozusagen. Er ist auf jeden Fall jemand, der in den Geschichtsbüchern und in der Hall of Fame der Formel 1 absolut seinen Platz hat. Für mich das Jordan-Team, eins der faszinierendsten Teams überhaupt in der Formel 1-Geschichte. Ich bin so richtig dann in der ersten vollen Saison 97 bei der Formel 1 dabei gewesen. Da hatten die ihre erstmals ihre Tierlackierung, also in dem Fall war es vorhin so eine Kobra, so eine Schlange. Und in den nächsten Jahren waren es dann mal ein Hai oder eine Hornisse und das war immer super auffällig zusammen mit diesem Gelb. War auch die erste Saison 97 von Ralf Schumacher in der Formel 1. Und das war natürlich ganz faszinierend als Michael Schumacher-Fan, der ich war.
Hast du auf jeden Fall die beste Jordan-Ära gleich miterlebt. Also ab 96 ging es ja für 3-4 Jahre steil bergauf.
Genau, bis da, also die waren ja lange irgendwie so ein Hinterbänkler-Mittelfeld, eher Mittelfeld-Team.
Ja, ein paar Jahre,
ja, genau. Und dann zwischendurch mal sogar wirklich ganz vorne regelmäßig auf dem Podium dabei gewesen. Heinz-Harald Frentzen zum Beispiel auch relativ erfolgreich gewesen. Der Kuh war natürlich auch Damon Hill als Weltmeister dann. Ein bisschen später dann, also nicht direkt nach seiner Weltmeisterschaft, ein bisschen später dann zu Jordan zu holen. Also da haben schon ein paar ins Lenker gegriffen, die man kannte. Unter anderem auch Jean Alisi, Giancarlo Fisichella. Fisichella damals ja auch 97 Teamkollege von Ralf Schumacher gewesen. Also das war schon ein Team, das konnte man sich ansehen und da war immer was los. Und es war auch noch so das Ende der ganz wilden Zeiten auch so mit Boxenluder. Katie Price hat tatsächlich ihre Karriere dort gestartet, muss man an der Stelle auch mal erwähnen als Boxenluder bei Jordan. Also das waren die Zeiten, wo wirklich alles drunter und drüber ging und er ist eben halt noch einer von der ganz alten Schule. Dementsprechend hat bis heute auch viel Einfluss gehabt, auch viel positiven Einfluss. Dementsprechend kann ich nur sagen, das tut weh, das zu hören, aber er wird uns immer in guter Erinnerung bleiben. Die, die ihn kennen, die wissen, was wir ihm zu verdanken haben auch.
Auf jeden Fall. Ich muss gerade dran denken, ne? In den 90ern war ja ganz viel Williams, so ein sehr konservatives Team. Dann war Ron Dennis bei McLaren, also noch konservativer und cleaner geht's fast nicht. Ferrari hatte man natürlich so die italienische Aura und die Tradition und auch immer ein bisschen Chaos. Und Jordan war halt einfach 100% Rock'n'Roll, ja? wo Eddie Jordan war, da war halt immer irgendwie Party und Krawall. War schon wirklich sehr, sehr cool immer und genau so würden wir ihn ganz gerne in Erinnerung behalten. Sehr traurig, dass er nicht mehr unter uns weilt, aber er hat der Formel 1 und somit auch uns natürlich sehr, sehr viel gegeben. Dafür, lieber Eddie Jordan, tausend Dank, Ruhe in Frieden.
So sieht's aus.
Als Überleitung, die ganz gut passt sogar, weil Eddie Jordan und sein Jordan-Team haben beinahe die ganze V10-Ära der Formel 1 maßgeblich mitgestaltet, wie wir gerade erörtert haben. Eine Rückkehr der V10-Motoren wird aktuell in Erwägung gezogen.
Ja,
Das ist schon länger bekannt. Stefano Domenicali hat letztes Jahr immer wieder Andeutungen gemacht. FIA-Präsident Ben Sulayem hat im Februar sich dahingehend geäußert. Wir haben es tatsächlich nicht besprochen bisher, weil, und da muss ich mir an die eigene große Nase fassen, ich habe es eigentlich so ein bisschen für einen PR-Stunt gehalten. Ja, ich dachte, Ben Sulayem will sich da jetzt ein bisschen beliebt machen bei den Fans, indem er jetzt in Aussicht stellt,
so, ja,
na, dass man vielleicht irgendwie V10-Motoren zurückbringt. Aber mittlerweile ist klar, da ist deutlich mehr eine Geschichte dran, als wir geglaubt haben.
Ja, und eine Sache muss man sagen, also was das Ganze ja ein bisschen surreal auch erscheinen hat lassen, ist, dass es für die Saison 28/29 schon im Raum steht. Und das ist ja kurz nach der nächsten großen Regeländerung, die ja nächstes Jahr in Kraft tritt. Das heißt, 26/27 wären dann nur zwei Jahre, die mit den neuen Regeln irgendwie funktionieren. Und 28 oder 29, wenn es da schon losgeht mit den V10s wieder, das wäre natürlich irgendwie bizarr, ne? Weil da ist jetzt auch viel Geld reingeflossen in die Motorenentwicklung.
Du bist gerade schon mittendrin, genau. Ich wollte das Thema umreißen. Also es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, es wird gerade diskutiert, tatsächlich, wie Sebastian gerade gesagt hat, dass ab 28 oder 29 bereits wieder V10-Motoren zum Einsatz kommen. Was ihr dazu wissen müsst, natürlich mit klimaneutralen Treibstoffen. Ja. Die sind ohnehin ab 2026 schon Pflicht in der Formel 1. Würden dann also auch einen Verbrenner, einen klassischen Verbrennermotor, CO2-neutral machen. Sebastian Vettel macht es ja ohnehin schon vor mit seinen Showcars. Dass es technisch möglich ist, wissen wir heute. Es ist halt noch sehr ineffizient aktuell, diesen Sprit zu produzieren. Aber ich gehe mal davon aus, wenn man da einige hundert oder tausend der besten Ingenieure drauf wirft auf dieses Problem, und die haben wir in der Formel 1 ja und bei den Mineralölkonzernen, die natürlich damit involviert sind, dann wird man in relativ kurzer Zeit dieses Problem schon weitestgehend lösen. Ja. Man wird da Prozesse finden und Möglichkeiten, wie man klimaneutralen Sprit vielleicht doch günstiger herstellen kann, sofern es die Physik halt zulässt. Es gibt da durchaus Grenzen. Lass uns auf jeden Fall mal überraschen. Aber diesen Haken könnte man setzen, ja. Auch mit V10-Verbrennermotoren, wie man sie aus der Vergangenheit kennt, wäre man klimaneutral. Das ist ja ein Ziel der Formel 1. Super gut. Nun hat eben, wie ich gerade gesagt habe, Ben Sulayem, also der FIA-Präsident, diese Idee ein bisschen ins Rampenlicht gedrückt wieder. Vermeintlich, um sich beliebt zu machen oder eben auch nicht. Wir müssen mal gucken. Denn es gibt im FIA-Konstrukt, ja, in den heiligen Hallen, in den Räumlichkeiten und in den Gremien der FIA tatsächlich eine Arbeitsgruppe, die diese Möglichkeiten jetzt intensiv mal beleuchtet. Können wir das machen? Wann können wir das machen? Unter welchen Umständen könnten wir V10-Motoren wieder einsetzen? Das wird gerade wirklich ernsthaft geprüft. Das ist schon mal eigentlich die gute Nachricht. Wir Fans lieben ja die V10-Motoren und da gehört ihr sicher auch dazu. Wer die einmal miterlebt hat, live sowieso, totaler Wahnsinn, aber auch schon am Fernseher, spektakulär, ne? Also ganz, ganz großartig. Und Sebastian, du hast doch schon gesagt, es gibt natürlich grundsätzlich auch Zweifel und auch Widerstand dieser Idee gegenüber. Es ist ganz logisch. Die Motorenhersteller, die sich in der Formel 1 engagieren aktuell, entwickeln unter Hochdruck und unter Einsatz großer finanzieller und infrastruktureller Möglichkeiten natürlich nagelneue Hybridmotoren für die Saison 2026. Dieses Reglement oder diese neue Motorenformel hat überhaupt erst Audi angelockt. Zunächst auch Porsche noch, aber das hat er leider nicht hingehauen. Man wollte aber neue Hersteller anlocken. Auch Honda hat dann einen Rückzieher vom Rückzieher gemacht und bleibt jetzt doch und steigt ab 2026 wieder hochoffiziell mit einem Werkseinsatz ein, rüstet dann die Aston Martin aus. Ford hat sich von dieser Idee inspirieren lassen und hat sich mit Red Bull zusammengetan. Da wird ein Motor gebaut. All das kann man darauf zurückführen, dass dieses Reglement, wie es ab 2026 gelten wird, eben da beschlossen wurde. Wenn man jetzt sofort sagt, wir kehren von diesem Reglement aber nach zwei, drei Jahren wieder ab, könnten sich natürlich die Damen und Herren in den Vorständen da durchaus verschaukelt vorkommen. Warum investieren wir jetzt Milliardensummen für etwas, das nach zwei, drei Jahren dann sowieso wieder irgendwie auf dem Abstellgleis landet? Das wäre definitiv ein Problem, das man natürlich lösen müsste, ja.
Ja.
Mal gucken, ob den Herren da in der Arbeitsgruppe bei der FIA was Schlaues einfällt. Ohnehin eine kurzfristige Änderung dieser Regeln, und das wäre 2028, 29 ist gewissermaßen natürlich kurzfristig in diesen Reglementszyklen. So kurzfristig könnte man das gar nicht machen. Red Bull entwickelt gerade ja ihren allerersten Inhouse-Motor sozusagen. dass wir sowieso, das ist eh alles spitz auf Knopf bei denen, die könnten jetzt nicht parallel anfangen, noch für 2028, 2029 an einem ganz anderen Motor zu arbeiten. Für Audi gilt eigentlich das Gleiche, die bauen gerade dieses ganze Motorenprojekt auf, ja, Prüfstände, Fabrik und so weiter und konzentrieren sich total auf das Reglement ab 2026. So haben sie auch die Größe ihrer ganzen Ingenieursmannschaften da definiert, dass man da gut aufgestellt ist. Wenn man jetzt plötzlich noch Leute abzwacken muss, fehlen die natürlich, ja, oder wenn man neue Leute einstellen müsste, die sich dann um ein separates Motorenprojekt kümmern, alles nicht so ideal. Das muss man natürlich lösen, dieses Problem. Ein weiterer Kritikpunkt ist natürlich die mangelnde Relevanz von so einem V10-Motor für die Straßenfahrzeuge. Große Hersteller kannst du natürlich immer damit anlocken, wenn du sagst, hier, ihr habt ein Schaufenster, ihr könnt eure Technologie präsentieren. Aktuell und seit vielen Jahren sind es ja Hybrid-Power-Units, also kleine, kompakte Turbomotoren. Die kennt ihr wahrscheinlich von Straßenfahrzeugen mit einem Hybridanteil, ja. Da gibt es durchaus auch Modelle, die das natürlich in kleinerem Maßstab auf der Straße auch so verwenden, ja. V10-Motor, müsste ich jetzt zurückdenken, wann ich da das letzte Mal irgendein Supercar mit einem V10-Motor gesehen habe. Ein Audi R8 gab es mal mit einem V10, das ist ein paar Jahre her schon, aber es ist im Prinzip ein aussterbendes Konzept. Könnte aber natürlich auch ein Revival feiern auf der Straße, ja, wenn E-Fuels bezahlbar werden. Warum sollte man dann nicht zu Verbrennermotoren zurückkehren? Wären natürlich leichter, der Sound ist natürlich ein ganz anderer, also es hat auch gewisse Vorteile natürlich. Und in einer Zeit, in einer Ära, in der wir leben, wo sich die Straßen, die normalen Straßenautos ohnehin dahin entwickeln, dass sie 100% elektrisch sind und in dieser Ära leben wir ja nun mal, ist auch ein Hybridkonzept, wie es in der Formel 1 aktuell vorgesehen ist, genauso wenig straßenrelevant. Ja? Die Autos, die da auf unseren Straßen rumfahren, aktuell schon zu einem großen Teil oder zu einem gewissen Anteil, sagen wir mal, in der Zukunft dann natürlich noch größer, werden 100% elektrisch sein. Da ist jede Art von Verbrennungsmotor eigentlich irrelevant. Also dieses Argument kann man dann so semi gelten lassen. Ja. Unterm Strich muss man natürlich gucken, es ist ein kontroverses Thema. Es ist aber auch ein Thema, das uns Fans natürlich aufhorchen lässt. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich wäre schon dafür, dass wir dann ein großes Starterfeld haben mit schönen brüllenden V10-Motoren. Hat viel Schönes, wenn das dann CO2-neutral funktioniert, nehme ich das gerne. Also die emotionale Anziehungskraft, die dieser Sound da ausübt, ist groß, ja, bei vielen Fans, bei den meisten Fans würde ich mal sogar behaupten. Aber natürlich gibt's auch Hürden, Bedenken, Widerstände, ich habe es ja gerade erläutert. Die muss man natürlich lösen. Eine Abkehr von diesem 26er-Reglement kurzfristig sehe ich ehrlich gesagt nicht kommen. Könnte mir aber vorstellen, dass man vielleicht Richtung 2030 oder so dieses Thema dann so lange auf die lange Bank schiebt, bis man sagen kann, okay, jetzt hat das 26er-Motorenreglement dann auch seine Zeit abgeleistet und es wäre Zeit, das wieder zu überholen. Es gibt diese Möglichkeit, E-Fuels sind bis dahin vielleicht noch ein bisschen günstiger geworden. Gucken wir mal.
Ich glaube sowieso, dass die E-Fuel-Geschichte ein absoluter Edge-Case sein wird. Also da wird das wird wenig Relevanz auch für Straßenautos haben, einfach weil es ineffizient ist. Das wird
die
auch
Produktion,
nie so,
ne?
Ja, du? Ja, klar. Ja. Ja. Und aber diese Ineffizienz, die wird wirst du rein physikalisch auch gar nicht aufholen können im Vergleich zu E-Motoren. Wenn die irgendwann mal günstig genug sind, dann wird es da wahrscheinlich auf der Straße keinen Weg zurückgeben. Bei der Formel 1 natürlich was ganz anderes. Da gelten andere Gesetze sozusagen. Das ist ja nur ein sehr kleiner Nischenkreis sozusagen ist, der natürlich viel Geld verbrennt und auch viel Benzin dann dementsprechend, aber für sowas wäre das natürlich dann viel eher geeignet in Rennsport und da will man dann natürlich auch die Emotionen haben und wenn es dann zurückkommt, ich glaube aber auch erst 2030, weil die Hersteller werden da der FIA und der Formel 1 aufs Dach steigen, wenn es dann nach 2 Jahren schon mit einem anderen Reglement weitergehen soll, was die Motoren angeht, da wurde viel entwickelt, das ist sehr, sehr teuer und das möchte man natürlich dann auch nicht unbedingt so. Also ich glaube auch eher an 2030, aber ich glaube tatsächlich, es wird zurückkommen und ich würde mich auch freuen.
Zeit für euch, Freunde, deswegen zeige ich schon nach unten. Wie steht ihr zu dem Thema? Ja? Hättet ihr gern V10-Motoren zurück oder sagt ihr, die Zeiten sind endgültig vorbei, die Formel 1 soll hybrid bleiben oder sogar noch mehr elektrifiziert werden. Wo steht ihr in dieser Diskussion? Das würden wir gerne mal wissen. Dann diskutieren wir wieder in der Runde, wie wir das immer machen.
Und eins kann ich euch sagen, denn was ich noch mit anfügen will, ist, dass dadurch die Autos wahrscheinlich auch wieder kleiner werden könnten. Denn diese Hybridmotoren sind schwer, die sind groß und so ein reiner Verbrenner, der hätte natürlich den Vorteil, dass man die Autos nochmal ein bisschen kleiner bekommt und wieder spannenderes Racing, unter anderem auch Strecken wie Monaco kriegen würde, generell aber auch. Also das hätte schon auch einiges weiteres Gutes, unabhängig davon. Also lasst uns da mal ein bisschen in den Dialog treten in den Kommentaren. Und damit, Dave, würde ich sagen, kommen wir zum wahrscheinlich letzten Thema heute. Das ist George Russell. George Russell und Oscar Piastri.
Zum vorletzten Thema. Über Christian Danner müssen wir auch noch sprechen.
Stimmt, Christian Danner, den gibt es auch noch. Den heben wir uns zum Schluss auf.
Ja.
Ja. Also Oscar Piastri und George Russell. Was haben die denn gesagt? George Russell erstmal hat, die Saison fast schon abgeschrieben. Also wahrscheinlich wirklich, aber der hat gesagt, naja, das Reifenmanagement der McLaren, das ist so überlegen, die werden diese Saison wahrscheinlich noch überlegener sein, als Red Bull es die Saisons davor war. Und um es jetzt ganz kurz zu halten, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, Oscar Piastri hat gesagt, naja, wenn George Russell das so sehen will, ist seine Sache, aber das lasse ich ihn dann halt so sehen, wenn er die Saison halt so früh abschreiben will. Dave, was sagst du dazu? Also ich würde jetzt mal behaupten, dass haben beide jetzt wahrscheinlich nicht so ernst gemeint. Also beide wissen, also beide wollen kämpfen. Mercedes will kämpfen, es ist erstmal ein Rennen. Es war ein totales Ausreißerrennen, sowohl von der Streckencharakteristik als auch von den Wetterverhältnissen. Alle Teams werden weiterentwickeln. Und wir wissen ja gerade am Beispiel McLaren, dass man auch innerhalb von einer Saison von sehr weit hinten nach sehr weit vorne kommen kann, was die Ergebnisse angeht. Kann sich schon vieles drehen, vielleicht sogar schon in China selbst.
Also die psychologische Kriegsführung ist auf jeden Fall total. Nach einem Rennen schon total auf vollen Touren. George Russell haut da eben so einen raus. Und er hat auch gesagt, McLaren könnte dieses Jahr jedes Rennen gewinnen wahrscheinlich. So dominant sieht er die da vorne. Oscar Piastri hat es gekontert, er sieht es natürlich anders. Zac Brown, der Teamchef von McLaren, hat dann an ganz anderer Stelle wieder Öl ins Feuer gegossen. Er hat sogar schon dieses Fass aufgemacht und gemeint, Max Verstappen sieht er nächstes Jahr bei Mercedes. Hat da wieder so ein bisschen den Keil reingetrieben und er hat dann schon gesagt, ja, nee, Aston Martin sehe ich nicht. Ich sehe den Max Verstappen bei Mercedes nächstes Jahr, das wird wahrscheinlich passieren, bla bla bla. Also es geht heiter zur Sache auf jeden Fall, neben der Strecke schon. Und man schiebt sich da so ein bisschen die Favoritenrolle gegenseitig zu oder will einfach Unruhe in die anderen Mannschaften reinbringen. Man merkt schon, es geht um alles, direkt nach einem Rennen schon. McLaren scheint natürlich einen Vorsprung zu haben. Wie groß der dann ist, werden wir in den künftigen Rennen natürlich beurteilen müssen. Beim Reifenmanagement sind sie überlegen, das wissen wir, das ist tatsächlich schon korrekt. Das könnte ein entscheidender Faktor werden, aber ich gehe da auf keinen Fall mit konform mit George Russell und denke nicht, dass die McLaren da einen riesigen Vorsprung haben. Es wird nicht so eine dominante Saison werden wie 2023 mit Verstappen vorne und den Red Bull. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich finde es auf jeden Fall amüsant, dass es neben der Strecke schon so heiter zur Sache geht. Deswegen wollten wir die News auf jeden Fall mit reinnehmen.
Ja, letztes Wort vielleicht noch dazu. Lando Norris selber sagt ja auch, dass er nicht glaubt, dass es so weitergeht. Denn er hat einerseits gesagt, okay, das war jetzt das erste Rennen erst. Und er hat aber auch gesagt, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass das Auto eigentlich überhaupt nicht zu seinem Fahrstil passt. Dem gefällt das nicht wirklich. Er sagt, es ist schwierig zu fahren. Möchte man fast gar nicht glauben. Und da muss die Konkurrenz schon ein bisschen zittern irgendwie, wenn die das dann auch noch hinbekommen, dass sich dann drin wohlfühlt, denn dann könnte es natürlich dann auch nochmal anders ausschauen. Aber er hat ja auch extra betont, Lando Norris, dass er zum Beispiel in den absolut sehr nassen, wo es dann stärker geregnet hat, Abschnitten in Melbourne, der Verstappen und der Red Bull eigentlich genauso schnell waren wie die McLaren von den Zeiten her. Und im absolut trockenen war es auch relativ nah beieinander. Also in diesen Mischbedingungen, da waren sie anscheinend extrem überlegen. Und also da spielt er jetzt aber auch erstmal auf Zeit, beziehungsweise will die Wogen glätten und sagen, hey, lass uns erstmal abwarten. Und ich finde, das ist generell einfach mal das Schlauste. Wir hatten es mit euch ja auch in den Kommentaren, wo auch viele gesagt haben, hey, Ferrari, die sollte man nur nicht abschreiben. Und das sehen wir natürlich ganz genauso. Lasst uns erstmal 3, 4, 5 Rennen abwarten. Nach so 5 Rennen kann man dann so eine langsame Tendenz sehen. Und selbst dann, ihr wisst, die Saison ist ewig lang. Es gab nie eine längere Saison. Und da wird an allen Ecken und Enden entwickelt. Vielleicht ganz hinten dann nicht mehr so, weil dann 26 das neue Reglement kommt. Aber da kann sich noch ganz viel bewegen, selbst wenn wir dann im Rennen 14, 15, 16 sind. Also das wird auf jeden Fall spannend. Insofern,
definitiv.
widmen wir uns dann vielleicht mal einem anderen, der viel gesagt hat, in einer aktuellen Folge vom Motorsport Magazin. Da ist ja Christian Danner der Experte oder einer der Experten, sicherlich auch der prominenteste Experte, der da am Start ist. Und der hat so richtig einen vom Leder gezogen, unter anderem Richtung Hamilton, aber vor allem Richtung Isaac Hutcher. Ihr erinnert euch ja, Isaac Hutcher, der absolute Unglücksrabe, da kann man jetzt natürlich sagen, ist seine eigene Schuld oder nicht, aber ihr wisst ja, was passiert ist. Einführungsrunde Melbourne, er hat versucht, die Reifen auf Temperatur zu bringen in diesen sehr, sehr feuchten Bedingungen, ist dann über eine von diesen inzwischen sehr berüchtigten weißen Linien Streckenmarkierungen gefahren, rausgerutscht, Auto kaputt, hat es dann also noch nicht mal zum Start geschafft, ist dann ausgestiegen und hat dann natürlich auch ein paar Tränen vergossen. Und man muss dann eine Sache gleich mal voraussagen. Ja? Also es gibt Tränen, es gibt Tränen, es gibt Tränen der Freude, es gibt Tränen der Trauer, es gibt Tränen, weil man sich verletzt hat, was auch immer. Und bei ihm war es sicherlich einfach der unfassbare Druck. Also der ist, lass mich jetzt lügen, aber der ist doch auch erst 18, 19, oder? Also müsst ihr sogar nochmal nachschauen. 20, also auf jeden Fall noch blutjung. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, der hat jetzt die letzten Jahre ist der durch die ganzen Elite-Rennserien durchgepeitscht, ist einer im verglichen mit anderen Formel-1-Einsteigen. Gibt es natürlich ein paar jüngere wie Antonelli, aber halt immer noch wirklich blutjung. Erstes Rennen, alle schauen auf ihn. Die ganze Welt schaut drauf, dass die Formel-1-Saison beginnt und ihr dreht euch mit so einem peinlichen Dreher raus, der natürlich passieren kann. Wir haben es ja gesehen, Carlos Sainz später ist rausgeflogen, viele andere auch. Viele andere, die gar nicht rausgeflogen sind, hatten zumindest mal richtige Schlingerer drin. Norris, Piastri, selbst Verstappen. Und Hutcher war da halt der absolute Unglücksgabe. Und dann, in dem Moment, wo du dann aussteigst, realisierst du, okay, du wirst gefilmt, neben dir läuft da einer so her, der die ganze Zeit die Kamera ins Gesicht hält. Das kann schon mal passieren. Und Christian Danner, der hat wirklich sehr unempathisch dann halt gesagt, dass er davon gar nichts hält und dass er Weichei sei, so ungefähr. Also ich finde, das ist einfach völlig unangebracht. Gerade als Sportler, und Christian Danner ist ja selber ehemaliger Formel-1-Fahrer, hochdekorierter auch Fahrer in anderen Rennserien. Das war schon sehr irritierend aus meiner Sicht. Er hat ja auch ganz viel Backlash bekommen. Also fast ausnahmslos haben Leute gesagt, hey, das geht zu weit und was soll denn das? Gab natürlich auch die Fraktion, Dave, die dann gesagt hat, es ist genau richtig und der hat schon doch ein Weichei. Und früher, Zitat, ich habe das erste, was ich gelesen hatte, tatsächlich in Kommentaren, das war noch weit vor dem Danner-Video, ist ja, früher hätte man nicht so rumgeheult, das ist ein Weichei und da hätte man die ganze Boxengasse zusammen geprügelt. Und dann denke ich mir so, gab sicherlich solche Leute, aber das ist jetzt nicht der Default-Modus gewesen und früher gab es auch nicht so viele Kameras, also da gab es auch viele Emotionen. Auch Michael Schumacher hat Tränen vergossen in einigen Situationen, also muss man auch echt mal die Kirche im Dorf lassen.
Ja, Helmut Marko hat sich ja direkt nach dem Rennen geäußert, der hat ja diesen Reigen überhaupt erst eröffnet, gemeint, wie der Hadja da geheult hat, das war schon ein bisschen peinlich. Von Helmut Marko hätten wir es aber auch nicht anders erwartet. Er ist ja auch nochmal eine Generation älter und er ist ohnehin bekannt als harter Hund. Und jetzt Empathie ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt eine seiner großen Stärken. Sagen wir es mal so vorsichtig diplomatisch. Weil Christian Danner war es halt wirklich so ein bisschen out of character irgendwie. Ne? Der ist eigentlich echt so ein ruhiger, besonnener, entspannter Typ, sehr kompetent. Wirklich einer, den man einfach mag, ja. Aber dass er dann da so vom Leder zieht, war wirklich merkwürdig, ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist er irgendwie mit dem linken Fuß aufgestanden, denke ich, und hat einfach einen schlechten Tag. Oder es war einfach wirklich ein PR-Stunt. Und da können wir dann gleich mal auf den Kollegen Markus von Alles Racing kommen. Hey, servus. Der hat ein Video gleich rausgehauen gestern zu dem Thema, hat sich da echauffiert drüber. Ja. Er fand das auch unangebracht und überzogen und ein bisschen merkwürdig. Ja, auch er hat gemeint, naja, klar, Christian Danner kennt man halt, das passt eigentlich gar nicht so zu ihm. Aber Markus hat noch gesagt, naja, das Video vom Motorsportmagazin läuft deutlich besser als die meisten anderen halt. Ne? Also kontroverse Themen oder Aussagen ziehen dann halt doch am meisten. Jetzt reden auch wir drüber, ja, das funktioniert ja offensichtlich. Aber wir reden drüber, weil wir einfach nochmal unseren Standpunkt, den wir auch in den Kommentaren schon zementiert haben, hier nochmal klipp und klar machen wollen. Also ich denke, und Sebastian, ich denke du genauso, Emotionen gehören definitiv zum Sport. Gerade in so einer Situation hast du es ja sehr ausführlich geschildert, ganz junger Typ, ein ganz wichtiger Moment in seinem Leben. Er ist kurz vor seinem allerersten Rennen und dann passiert einfach so ein Fail, ja. Passiert halt allen, ja. Passiert den Besten. Es gibt unzählige Piloten, die sich in der Einführungsrunde oder hinterm Safety Car mal weggedreht haben. Das sieht immer dumm aus, ganz klar. Und da darf man aber auch emotional sein, das ist völlig in Ordnung. Und wenn so ein Helmut Marko jetzt sagt, das ist peinlich, oder wenn Christian Danner sagt, meine Teamchefs hätten mir früher die Ohren lang gezogen dafür, dann ist das schon richtig so. Aber die Betonung liegt halt auf früher. Ja? Ja. Christian Danners Formel-1-Karriere liegt halt auch schon fast 40 Jahre zurück. Ja. Und die Zeiten und die Welt hat sich entwickelt, hat sich verändert in diesen ganzen Jahren. Du hast es schon gesagt, Kameras sind deutlich präsenter. Es gibt dann auch noch sowas wie Social Media, das dann natürlich alle Emotionen und Aussagen und Kommentare massiv verstärkt dazu, ja. Wenn da früher am Stammtisch sagt, du, schau mal, das ist ja weicher oder so, dann kriegt der das ja im Zweifelsfall gar nicht mit. Aber wenn das auf Social Media millionenfach gepostet und repostet wird, und wir wissen ja, die vermeintliche Anonymität des Internets verleitet den einen oder anderen doch zu wirklich dämlichen Aussagen einfach. Gerade in so Kommentarspalten, also das kann einen...
Die sind ja auch damit aufgewachsen. Es ist ja so, so ein Christian Danner, der wird wahrscheinlich kaum irgendwie, also kann natürlich auch sein, dass er es tut, aber kaum auf Instagram und TikTok unterwegs sein. Diese ganzen Jungfahrer, die sind da unterwegs, die streamen teilweise ja auch, also Leclerc oder Norris und so weiter und so fort, die sind ja auch, auch aktiv am Streamen, genau. Norris zum Beispiel ist auch oft bei irgendwelchen großen Instagram-Accounts dann einer der ersten, die irgendwie kommentieren und kriegt dann ewig viele Likes. Also die sind da teilweise mittendrin, bekommen dann aber auch natürlich sehr viel mit, wenn solche Dinge passieren, oder haben dann ein ganz anderes Mindset, haben vielleicht einen viel höheren Druck vorher auch schon, weil sie sich ein paar Sachen durchgelesen haben, die andere früher in der Zeitung halt vielleicht nur gelesen haben. Und da
oder
was,
eben nicht.
Also oder Zeitung eben nicht.
Konntest du ja gut und ignorieren
als,
früher. Ne?
Und als Rookie bist du in der Zeitung sowieso kaum thematisiert worden, außer wenn du halt ein Ralf Schumacher zum Beispiel warst, irgendwie ein, ne, also wegen dem familiären Hintergrund. Aber so ein Hatscher, der hätte wahrscheinlich außer in seinen Heimatzeitungen irgendwie international kaum Beachtung gefunden, dementsprechend da einfach ein bisschen ruhiger seinen Einstand feiern können. Also es ist einfach so. Und jetzt ein letztes noch dazu. Er war ja dann auch in den Interviews schon wieder ziemlich gefasst und professionell. Das muss man schon sagen. Und es ist ja nicht so, dass der jetzt zusammen also implodiert ist und dann einfach ein Bündel Elend für das Rest des Wochenendes, dann hätte man wirklich sagen können, okay, bei aller Liebe, die Formel 1 ist vielleicht eine Nummer zu groß für dich oder du bist vielleicht mental nicht in der Lage, aber es ist ja überhaupt nicht so gewesen. Also der hat halt einmal diesen Ausbruch gehabt, ist ja auch völlig klar. Das ist wie so ein Cristiano Ronaldo, der mit 40 auch immer noch Heulkrämpfe bekommt. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, wenn er irgendwie ein Finale verliert oder so. Das ist einfach dieser unbedingte Wille, und vielleicht ist es ja auch genau seine Stärke. Wenn der 5, 6, 7 Jahre jetzt in der Formel 1 fahren sollte und sich gut entwickelt, dann ist es am Ende vielleicht was, was ihm irgendwie positiv eingerechnet wird. Ja. Hey, schau mal, der ist so verbissen und der will immer das Maximum und was war auch immer. Also mal abwarten und Tee trinken. Und dieses Ragebaiting, was du aber angesprochen hast, dass das dann auch die Klickzahlen nach oben bringt, das ist jetzt auch ein Ding, warum wir es auch nochmal ansprechen. Das mögen wir beide überhaupt nicht. Das ist auch in diesem Alles Racing Beitrag wunderbar rübergekommen. So, das sollte nicht Bestandteil der Berichterstattung werden, weil so macht man sich irgendwie den ganzen Sport dauerhaft kaputt. Dann wird das nämlich alles sehr, sehr toxisch. Dann geht's nämlich dann nur noch um Emotionen. Und na klar, soll es um Emotionen gehen, aber nicht auf diese Art und Weise. Denn man muss dann natürlich auch schauen, dass man die Sportler und ihre Emotionen versteht und dann nicht diese Emotionen dann instrumentalisieren will, um Auflage zu machen oder Klicks zu generieren. Ja. Und falls sich dann Christian Danner vor diesen Karren spannen lassen sollte und sich das jetzt bewahrheiten soll, dass das System hat, das würde ich schon sehr enttäuschend finden. Also hoffen wir es mal nicht.
Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube, der hat da auch, dafür kennt man ihn ja auch, einfach frei rausgesprochen, wie seine Gedanken zu dem Thema sind. Das ist halt jetzt dann, Glück im Unglück, ja, halt zumindest sehr gut gelaufen, das Video. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Christian Danner da instrumentalisieren lässt. Dafür ist er viel zu lang schon dabei und einfach wirklich viel zu kompetent und respektiert. Ne? Warum soll er da so einen Quatsch machen? Glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist jetzt einfach gelaufen, wie es gelaufen ist. Zwei Kleinigkeiten hätte ich noch zu ergänzen, auch wenn wir schon wieder längst drüber sind, mein Lieber. Isaac Hadjar ist generell ein sehr emotionaler Pilot. Das haben wir vor der Saison schon gesagt. Wir haben ja schon gescherzt, Yuki Tsunoda und Isaac Hadjian in einem Team. Das wird lustig am Funk, ja, die beiden. Tragen ihr Herz auf der Zunge, sage ich mal, und sind da wirklich um keinen Spruch verlegen. Das war so vorher natürlich schon bekannt, dass sich dann die Emotionalität bei Hadja in so einer Situation eben auf die Art und Weise äußert, ist absolut nachvollziehbar und passt absolut zu seinem Charakter. Das ist auch völlig in Ordnung. Und das Zweite, was ich sagen möchte, er hat sich, glaube ich, heute oder gestern auch auf Social Media zu Wort gemeldet oder in einem Interview. Er hat sogar Verständnis für die Aussagen von Helmut Marko gezeigt. Er hat gemeint, ja, er hat sich dann auch nochmal ein bisschen angeschaut. Ah, also irgendwie war es schon ein bisschen peinlich, dass er da sich überhaupt nicht mehr eingekriegt hat. Also alles gut. Ja, ich glaube, er steht da drüber, er ist erwachsen genug und er kann es auch einordnen. Solange da jetzt kein riesen Sturm über ihn hereinbricht in Social Media, dann ist das alles gut. Und wir dürfen nicht vergessen, Social Media ist halt sehr mächtig. Wenn ihr euch erinnert, unser Kollege Latifi ist nach dem Saisonfinale 21 ja rüde angegangen worden auf den sozialen Medien mit Morddrohungen und allem drum und dran, weil er vermeintlich absichtlich da dem Lewis Hamilton seinen 8. Titel geklaut hat durch seinen Unfall,
das ging natürlich
was
gar
auch
nicht.
Immer da zusammen fabuliert wurde. Ich will nur betonen, das kann dann sehr schnell gehen, ne? Wenn man merkt, oh, da haben wir ein leichtes Opfer gefunden oder jetzt lass einfach den Hadja nochmal unglücklich irgendwie ausscheiden in China, dann hat er sofort seinen Stempel weg, dann wird das Internet oder zumindest das halbe Internet auf ihn draufhauen bis zum geht nicht mehr. Das kann sehr gefährlich sein, das kann Leben zerstören, Freunde, also seid euch eurer Macht bewusst, die ihr mit solchen Kommentaren habt. Unsere Community, und dafür euch vielen lieben Dank, die ist bisher sehr human, wir können mit euch sachlich prima diskutieren. Wir sind nicht immer einer Meinung bei allen Themen, aber das ist
ja
auch völlig
okay.
In Ordnung.
Genau.
Solange man zivilisiert über alles sprechen kann, ohne da irgendwie rumzuhaten, ist alles bestens. Mehr Formel 1 ist mehr gut, mehr Community ist natürlich noch mehr besser, das wisst ihr. In diesem Sinne würde ich gern zumindest auf dieses Thema einen Deckel drauf machen. Hast du noch was zu sagen, mein Lieber?
Nee, lasst uns gerne ein Abo da, denn ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel uns das hilft. Jedes Abo pusht den Algorithmus ein bisschen weiter nach vorne, dass wir mehr Leuten gezeigt werden. Und das hilft uns natürlich. Und das ist nicht einfach nur so ein Spruch, mehr und besseren Content zu machen. Wir klotzen wirklich richtig ran. Wir machen das super gerne. Und jedes Abo, jeder Kommentar ist eine Riesenbelohnung für uns. Und danke an alle, die dabei sind vom ersten Tag an oder vielleicht auch jetzt ganz neu. Für euch machen wir das, mit euch das zu machen, macht uns wahnsinnig viel Spaß und dementsprechend viel Spaß beim großen Preis von China in Shanghai und haltet Ausschau. Das nächste Video sind dann die Highlights zum GP und natürlich die Fahrernoten. Ihr kennt ja das Spiel, von daher, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.
Macht's gut. Tschüss, ciao.